Ein herzliches Willkommen zu Eisberg voraus. Wir wollen heute wieder ein Thema mit euch besprechen und dieses Thema ist dieses Mal Kohlendioxid und der Klimawandel. Also etwas ganz Aktuelles, was gerade viele Menschen beschäftigt und auch in den Gemeinden immer mehr für Gesprächsstoff sorgt. Nun dafür bei mir oder zumindest fast bei mir ist wieder der Olaf Schröer. Hallo Olaf.
Ja, hallo.
Danke, dass du dir Zeit nimmst für uns. Du bist ja normalerweise, sitzt du ja neben mir im Studio, aber jetzt hat es deinen Terminplan nicht hergegeben, dass du den weiten Weg hier nach Eckental zu uns machst, sondern du bist in deinem Arbeitszimmer, wie ich sehe.
Jawohl, genau. Ja, sehr gerne bei euch. Es ist immer schön im Studio, aber heute mal über online.
Genau, ich freue mich drauf, über dieses Thema mit dir zu sprechen, weil ich glaube, gerade Klimawandel und Kohlendioxid, das ist gerade was, was einfach mal behandelt werden muss. Jetzt bevor ich aber mit dir darüber spreche, also über die ganzen politischen Klimadinge, die es gerade gibt und auch den naturwissenschaftlichen Teil und auch eben den religiösen Teil und sogar prophetischen Teil, würde ich ganz gerne dir zunächst eine Frage stellen. Wir hatten ja das letzte Mal vor, ich glaube, 2 Monaten hatten wir das letzte Mal miteinander gesprochen. Da hatten wir gemeinsam eine Sendung gemacht über Trauerbewältigung. Es war auch eine Eisberg-Voraussendung. Und da hattest du deine Erfahrung erzählt, wie so die letzten Wochen und letzten Monate bei dir waren. Und ich weiß, dieses Video, das hat viele Menschen sehr berührt. Und das ist vielen sehr nahe gegangen. Und war bei mir auch so, also das zu hören, wie du damit umgegangen bist und welche Ratschläge du gegeben hast für Menschen in Trauerbewältigung, war, denke ich, sehr wertvoll. Und ist ja mittlerweile auch, vielleicht magst du ein oder andere gesehen haben, das Video mit dir Menschen im Fokus online gegangen. Das konnte man auf das Wort TV sehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich glaube, das darf ich im Namen jetzt aller Zuschauer mal fragen, wie geht's dir eigentlich jetzt nach ungefähr einem halben Jahr jetzt?
Ja, genau. Vor fast genau einem halben Jahr ist ja meine Frau gestorben. Und ich danke auch nochmal ganz herzlich für die vielen Rückmeldungen, die ich auch bekommen habe. Sowohl von Menschen, die Anteil genommen haben und ihre Beileidsbekundung gezeigt haben, aber auch für viele, die diese Sendung gesehen haben, Eisberg voraus und auch zu Menschen im Fokus über meine Frau Astrid und die dann auch zum Ausdruck gebracht haben, dass sie angesprochen hat und sie Glauben gestärkt hat. Das tut mir auch gut, wenn ich sehe, dass auch ja, das auch einen Segen bringt. Mir persönlich muss ich sagen, geht es relativ gut. Also damals, wir hatten die Aufnahmen im April gehabt und die sind dann im Mai nachher gesendet worden, also vom Vierteljahr war das so. Da war ich noch so im Trauerprozess drin, aber schon so, ja, man kann sagen, so 70-80% hatte ich damals schon recht gut vorwärts, war ich schon vorwärts gekommen. Und momentan bin ich in diesem Trauerprozess eigentlich, kann man sagen, sehr weit schon. Ja, also ich bin schon in der letzten Phase, wo ich mich dem Leben zuwende, wo ich wieder Aufgaben anpacke. Und natürlich ist der Verlust und das, was mir auch in meinem Alltag fehlt, ist immer noch da. Aber es ist, ja, die Wunden sind recht gut verheilt. Und ich habe dann auch schon seit April und ja, eigentlich mag ich sagen, man muss sagen, Mai und Juni, haben wir jetzt sehr viele Aufnahmen wieder gehabt, auch in Leonberg verschiedene Aufnahmen und auch natürlich mit AD. Und das ist auch wieder ein Segen zu sehen, dass man wieder wirken kann. Und ich muss auch sagen, diese ganze Zeit des Leidens auf meiner Frau und auch, wo ich selbst mitgelitten habe und auch in dieser Trauer drin bin und war, die hat, denke ich, auch mir, meinem geistlichen Glauben gut getan. Ja. Also auch durch diese Zeit bin ich geistlich weiter gereift und meine Beziehung zu Jesus ist stärker geworden. Und ich denke, ich hoffe, dass das man auch das in den Aufnahmen, die wir jetzt ja in diesem Jahr, also 2023 jetzt haben, dass man das auch merkt, dass ja, dass es auch einen Unterschied macht zu dem, wie ich vorher gepredigt und gedacht habe.
Schön zu hören. Und ich freue mich wirklich, dass du wieder im Feld bist. Hast ja eine große Lücke hinterlassen, als du eine Weile draußen warst.
Doch, ich bin gerne wieder dabei.
Ja, und so freue ich mich auch, dass wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten können über den Klimawandel oder die Klimadebatten. und alles, was so drumherum und dahinter steht. Vielleicht können wir mal anfangen damit, dass wir über Naturkatastrophen und ich sage immer Klima, also Wetterphänomene sprechen können, sehen wir die eigentlich gehäuft oder auch nicht? Ich weiß nicht, die Medien jedenfalls berichten davon ganz viel, dass wenn wir den Weg, den wir jetzt gerade gehen, als Menschheit weitergehen, dass furchtbare Klimaszenarien entstehen werden und die Menschen da furchtbar drunter leiden. Wie nimmst du diese Stimmung im Volk wahr? Siehst du das auch so?
Also man sieht in der Bevölkerung, andersrum gesagt, man muss eigentlich nicht anfangen. In den Medien, in der Politik und in den Medien wird das Thema sehr stark in den Mittelpunkt gerückt. Ja, es ist interessant, manchmal zu sehen, wie manchmal die Medien eigentlich bestimmen, worüber man nachdenken oder reden soll. Ja, als die Corona-Zeit war, war 90% aller gefühlte aller Medieninformationen gegenüber Corona. Und dann, als es abklingt, auf einmal war das vollkommen weg. Von heute auf morgen hat man nichts mehr gehört. Also vielleicht nur noch gefühlte 5% bleibt. Und auf einmal war dann der Ukraine-Krieg immer in den Fokus und Medien. Und dann auf einmal war irgendwann der Klimawandel, die Klimaerwärmung. Und es wird so viel darüber gesagt, und immer wieder. Und es ist schon interessant, dass ich den Eindruck habe, dass hier eine gewisse Sache ja vorangetrieben wird. Ja. Allerdings in der Bevölkerung sehe ich, dass dieses Thema die Bevölkerung ziemlich spaltet. Es gibt einige, die das, was hier in den Medien und von der Politik so gesagt wird, sogar noch schärfer sehen. Und die Klimaaktivisten, die dann irgendwo die Welt retten wollen und eine gewisse Endzeit-Torschlusspanik haben und dann dort aktiv werden, weil sie meinen, wenn man jetzt nicht radikale Schritte macht, dass dann die Welt untergeht. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch Menschen, die davon ja relativ für ihren Alltag und für ihr Leben relativ wenig beeindruckt sind und da dann auch natürlich das Ganze ein bisschen genervt sehen, was dort in den Medien immer vorangetrieben wird.
Ich glaube,
natürlich ist die Frage, wenn man diese Informationen hört und darüber Berichte hört, ist immer die Frage, was stimmt eigentlich? Ja, es ist manchmal nicht ganz einfach, immer allen zu vertrauen, was so gesagt wird. Aber die Frage ist immer eigentlich, woher kann ich wissen, was Wahrheit ist, was wirklich wahr ist? Ja, weil das, denke ich, eigentlich eine Grundfrage der Menschheit ist.
Und haben wir, also was würdest du darauf antworten? Also ich meine, diese Frage, was ist Wahrheit? Die ist ja schon sehr alt. Also ich weiß, selbst Pilatus hat diese Frage an Jesus gestellt. Und heute müssen die Menschen ja auch unterscheiden, also was Wahrheit eigentlich ist bei der Medienflut, die wir haben. Wie würdest du darauf antworten?
Ja, ich habe gerade da einen Vortrag drüber gehalten. Ich habe so eine dreiteilige Serie gehalten über die großen Sinnfragen des Lebens. Ne? Teil 1 war über Gott und den Sinn des Lebens. Teil 2, was ist Wahrheit? Und Teil 3, warum müssen unschuldige Menschen leiden? Ja? In diesem zweiten Vortrag habe ich das ein bisschen ausgeführt. Aber ich kann das mal ein bisschen zusammenfassen. Und zwar, woher wissen wir, was Wahrheit ist? Es wurden zu verschiedenen Zeitaltern die Wahrheit verschieden definiert. Im Mittelalter, in der Vormoderne, hat die Kirche gesagt, es gibt nur eine Wahrheit, es gibt auch nur eine absolute Wahrheit. Und wir sagen, was Wahrheit ist. Und das haben sie nicht nur in religiösen Fragen gesagt, sondern in allen Fragen des Lebens. Ja, in der Wissenschaft, in persönlichen Fragen. Die Kirche hat gesagt, was wahr ist. Und alles andere durfte nicht sein. Dann kam die Aufklärung und die Moderne. Und die Moderne hat gesagt, das, was wissenschaftlich erwiesen ist, was der Verstand sagt, der Verstand ist, das ist die Norm. Und das ist Wahrheit. Wenn man also Dinge nachvollziehen kann und wissenschaftlich beweisen kann, ist das wahr. Ja? Und dieser Wahrheitsbegriff ist, denke ich, bis in der heutigen Zeit sehr stark. Aber der hat auch in die Christenheit Einfluss genommen. Und zwar dann sagte man eben, auch in der Bibel kann nur das wahr sein. Da kam die historisch-kritische Methode, die moderne Bibelkritik, und da hat man gesagt, nur das kann wahr sein, was wissenschaftlich erklärbar ist. Also man hat die Wissenschaft über die Bibel gestellt und hat gesagt, was also, dass heute keine Wunder gibt, und heute gibt es niemanden, der über das Wasser läuft, also ist auch Jesus nicht über das Wasser gelaufen, weil es das nicht gibt. Also haben sie gesagt, alle Wunder der Bibel muss man entmythifizieren. Das heißt also, das sind nur Mythen gewesen, und deshalb haben sich die Menschen damals nur ausgedacht, aber es ist nie wirklich passiert. Und dieser Trend, dass man auch bis heute noch und selbst bei der Evolution, ja, Evolutionstheorie, sagen die großen Kirchen, ja, das ist durchaus, wenn die Wissenschaft das jetzt bewiesen hat, obwohl es gar nicht so ist, aber dann ist das halt auch, steht das über der Bibel und dann müssen wir halt die Bibel dieser Theorie unterstellen. Und genau, und dann ist natürlich jetzt in den, seit, sagen wir mal, 30, 40 Jahren haben wir noch die Postmoderne, die sagt eigentlich, jeder seine eigene Wahrheit. Und es gibt keine absolute Wahrheit. Und jeder kann selbst glauben, was er will. Und jeder kann seine eigene Religion zusammenstellen. Und das ist natürlich auch ein Einfluss, der momentan sehr stark da ist. Aber deswegen ist natürlich jetzt die Frage, wenn offiziell gesagt wird, die Wissenschaft hat bewiesen, dass das und das so ist. Ja, die Wissenschaft hat bewiesen, dass durch den vermehrten CO2-Ausstoß sich das Klima erwärmt und dadurch wir Probleme bekommen, viele Katastrophen mehr werden. Dann ist immer die Frage, was ist wirklich Wissenschaft? Ja? Denn es gibt Wissenschaftler, die sagen, es ist so, und es gibt Wissenschaftler, die sagen, nein, es ist genau andersrum. Ja? Das ist gar nicht durch den CO2-Ausstoß die Klimaerwärmung. Und es ist die Frage, welchen Wissenschaftlern glaube ich jetzt? Genau wie in der Corona-Situation, da gab es Wissenschaftler, die haben gesagt, Robert-Koch-Institut, so und so ist es. Ja? Und nur die Impfungen sind die einzige Lösung für das Corona-Problem. Es gibt auch andere Wissenschaftler und sehr viele und auch renommierte Wissenschaftler, die haben gesagt, nein, das ist gar nicht so, das ist genau andersrum. Die Frage ist immer, wem vertraue ich? Und natürlich, ich bin kein Wissenschaftler, obwohl ich schon ein bisschen wissenschaftlich denke und auch alles, was ich glaube, auch logisch sein muss. Aber die Frage ist immer, selbst in diesen Fragen kann man, selbst wenn man Wissenschaftler ist, muss man irgendwelchen Studien, irgendwelchen Tabellen, irgendwelchen Ausarbeitungen und anderen wissenschaftlichen Theorien glauben und das dann irgendwo, was man für sinnvoll hält, dann noch weiter verfolgen. Das ist immer ganz, ganz schwierig. Wenn man wüsste, was Wahrheit ist, dann wäre das eigentlich ganz einfach. Und heute, wenn man irgendwelche Studien sieht, dann heißt man lange nicht, dass das, was in Studien rausgekommen ist, auch wahr ist. Man muss manchmal nur gucken, wer hat denn die Studie in Auftrag gegeben. Ja, wenn in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts Studien erstellt wurden, dass das Rauchen unschädlich ist, dann muss man nur gucken, wer hat den Auftrag gegeben. Natürlich waren das damals die Tabakindustrie. Ja? Und die haben viele, viele Studien vorgelegt, dass das Rauchen unschädlich ist. Heute weiß jeder Mensch, dass das Rauchen sehr schädlich ist und auch Lungenkrebs verursacht. Aber damals hat natürlich die Tabakindustrie versucht, das anders darzustellen und Studien in Auftrag zu geben, die ihre Theorie bewiesen haben. Und da stand damals Aussage gegen Aussage. Und von daher ist das, manchmal muss man immer nur gucken, wer hat denn ja die Studie finanziert, wer hat den Auftrag gegeben, wer hat die Tabellen, wer hat die Grafiken, die Statistiken. Ja, manchmal, wenn man nur die Statistiken nur einen bestimmten Bereich rausnimmt, kann man schon wieder was ganz anders darstellen, als wenn man einen größeren Bereich nimmt. Also es gibt da schon viele Möglichkeiten, Sachen so hinzustellen und als Wahrheit zu verkaufen, wie man sie gerne hat.
Das ist, glaube ich, ein großes Problem, das wir heute haben. Also es ist immer die Frage, genau, wer hat das gemacht, wer hat das erstellt? Gibt es da eventuell Interessenskonflikten, also bei dieser Studie? Jetzt, wenn wir jetzt ganz objektiv schauen, also du und ich, also wir beide haben noch keine Klimastudien gemacht, behaupte ich jetzt einfach mal. Also ich habe noch keine gemacht. Ich habe mir jetzt
Ich auch
zwar viele
nicht.
durchgelesen. Genau. Würdest du sagen, dass wir heute, also rein von deinem Empfinden und von dem, was du siehst, mehr Wetterphänomene erleben als vielleicht noch vor einigen Jahren, dass es zu häufigen Wetterphänomenen kommt?
Ja, also es ist interessant, dass diese Dinge gerade mit dem Klimawandel, Klimaerwärmung Beziehung jetzt immer stärker auch erwähnt und gezeigt werden. Interessant ist, dass wir Adventisten dieses Thema eigentlich schon seit über 150 Jahren verkündigen. Ja. Warum? Weil Jesus vorausgesagt hat in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, dass als Zeichen der Zeit vor der Wiederkunft solche Naturkatastrophen zunehmen werden. Ja, die werden sogar so stark zunehmen, sagt Jesus in Lukas 21, dass die Menschen vergehen werden, verfurchten in Erwartung der Dinge, die da kommen sollen. Also das heißt, es werden noch Dinge kommen, die noch viel schlimmer kommen, als wir sie jetzt haben, nachdem was Jesus dort sagt. Und wir haben immer schon gesagt, dass die Zeichen der Zeit uns zeigen, dass die Wetterphänomene Katastrophen, die Klimakatastrophen, die Naturkatastrophen zunehmend sind. Ja, und das ist ein Zeichen der Nähe der Wiederkunft Jesu. Ja. Und natürlich ist es richtig, dass die Grafiken das auch tatsächlich, die wir heute sehen können, das auch tatsächlich bestätigen.
Also tatsächlich, also die Naturkatastrophen, also was man so als allgemeinen Grafiken sich einfach anschauen kann, wenn man das einfach zum Beispiel googelt, dann wird man jede Menge Grafiken finden, die sowohl die Erdbeben zeigen, wie die Erdbeben steigen in den letzten Jahren, wie die Überschwemmungen, die Fluten, aber auch die Dürren und solche Dinge, also die wir wirklich als Wetterereignisse ja klassifizieren würden, würden wir sagen, tatsächlich, sie nehmen zu, sie steigen. Das ist etwas, was wir auch immer irgendwie geglaubt haben. Also du und ich und wahrscheinlich alle Adventisten und ich würde sogar mal in den Raum werfen, die meisten Christen glauben das, dass kurz vor der Wiederkunft Jesu die Natur etwas verrückt spielt. Jetzt wird ja immer wieder gesagt, und das hast du wahrscheinlich auch öfter gehört, dass wir momentan die wärmste Periode oder die wärmste Zeit haben, seit jeher auf diesem Planeten. Stimmt das? Also man sagt ja immer, 2016 war der heißeste Sommer zum Beispiel. Also, ist das wahr?
Also, es ist natürlich schwierig, eine letztendgültige Antwort darauf zu geben. Ich würde es immer so sagen. Wenn ich jetzt etwas sage darüber, dann mag es jemand anders geben, der sagt, nein, das stimmt gar nicht, es ist andersrum. Von daher ist das jetzt meine Einschätzung. Natürlich von den Statistiken, die man sieht, der letzten 50, 80, 100 Jahre oder 150 Jahre vielleicht auch, da denke ich, da kann man schon sehen, wenn die Aufzeichnungen stimmen, dass es eine Erwärmung gibt. Aber dass es davor schon Wärmeperioden gab, die sogar noch wärmer waren als unsere heutige Zeit, das wird manchmal halt nicht so erwähnt. Ja? Und zwar, es gibt da auch interessante Grafiken, die zeigen, dass es auch gerade im Mittelalter und davor sehr warme Perioden gegeben hat. Ja. Interessant ist hier auch ein Artikel, den wir herausgefunden haben. Und zwar, das ist ein Artikel von der Neuen Zürcher Zeitung vom 11.8.2018. Das ist ein Interview mit Christian Pfister. Und da sagt er Folgendes. Und zwar, er spricht hier von einem Sommer oder von einem Jahr im Jahre vom Oktober 1539 bis April 1540. Also die Zeit Luthers ungefähr. Und da wird Folgendes, da sagt er Folgendes. 11 Monate fiel damals praktisch kein Regen. Die Temperatur lag 5 bis 7 Grad über den Normalwerten des 20. Jahrhunderts. Also das heißt, wenn man heute sagt, man muss das um 2 Grad begrenzen, dann waren sie damals 5 bis 7 Grad über dem Durchschnitt, was wir heute im 20. Jahrhundert hatten. Verbreitet muss die Temperatur im Hochsommer über 40 Grad geklettert sein. Unzählige Waldgebiete in Europa gingen in Flammen auf. Beißender Rauch trübte das Sonnenlicht. Im ganzen Sommer 1540 wurde kein einziges Gewitter registriert. Schon im Mai wurde das Wasser knapp, Brunnen und Quellen fielen trocken, die Mühlen standen still, die Leute hungerten, das Vieh wurde notgeschlachtet. Alles begann in Norditalien mit einem Winter, der sich wie ein Juli anfühlte. Kein Tropfen fiel von Oktober 1539 bis Anfang April 1540. Dann griff die Dürre auf den Norden über. Der Juli brachte eine solche Gluthitze, dass die Kirchen Bittgebete aussandten, während Rhein, Elbe und Seine trockenen Fußes durchwatet werden konnten. Dort, wo noch Wasser floss, färbte sich die warme Brühe grün. Fische trieben tot mit dem Bauch nach oben. Der Bodenseepegel sank auf Rekordniveau. Lindau war sogar mit dem Festland verbunden. Bald verdunstete das Oberflächenwasser vollständig. Die Böden platzten auf, manche Trockenrisse waren so groß, dass ein Fuß darin Platz fand. Im Elsass blühten die Obstbäume erneut, in Lindau reichte es sogar für eine zweite Kirschernte. Am Bodensee war Wein irgendwann billiger als Wasser und in Limoges ernteten die Winzer geröstete Trauben, aus denen die sherry-ähnlichen Wein gewannen, der schnell betrunken machte. Also hier interessanter Artikel, also der solch ein heißes Jahr hier beschreibt, dass es also solche Phänomene auch früher schon gab. Und von daher ist die Behauptung, dass es seitdem es Menschen gibt, dass die wärmste Periode ist, das denke ich, das kann man nicht so stehen lassen.
Ich glaube auch, dass es wird immer gesagt, dass das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung muss man wissen, dass wirklich die Wetterdaten eigentlich erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts verfügbar sind und wir davor in historische Daten gucken müssen. Also einfach in Büchern lesen, was die Menschen denn damals gesagt haben, wie warm es war, wie die Natur, wie die Umgebung sich verhalten hat. Oder wenn wir viele Zeugnisse finden, dass es damals schon sehr warme Zeiten gab. Also ich meine, wenn sogar die Elbe, Seen und der Rhein austrocknet, das erleben wir heute nicht. Das muss man im Hinterkopf behalten. Wenn da von 5 bis 7 Grad gesprochen wird in diesem Artikel, den du gerade genannt hast, heute sagen wir ungefähr von 1850 bis heute haben wir einen Temperaturanstieg von 0,8, 0,9 Grad vielleicht. Das ist also gerade noch so sehbar. Ich fand es mal interessant, ich weiß nicht, ob du die Mühe mal gemacht hast. Ich habe mal geschaut, wie war es denn, was sagen denn die Wissenschaftler so paläontologisch? Also wie war es denn so in den Bohrungen, die wir machen, Eiskernbohrungen und irgendwie, also verschiedene Bohrungen auch in Baumringen und so, die also sehr alte Pflanzen finden. Wie war denn das Wetter damals? Und da finde ich es hochinteressant, dass man allgemein die Wissenschaftler, egal ob es Kreationisten sind oder Evolutionisten sind, also ob sie nun die Zeitspanne über Millionen Jahre rechnen oder über wenige tausend Jahre, alle sagen vorher, also vor, ja, wir würden sagen, so in der Zeitraum der Flut würden wir als Christen sagen, die Evolutionisten würden sagen, in der Zeit, seit es Leben gibt auf Erden, war es durchschnittlich so um die 10 Grad, 7, 5 Grad, 10 Grad wärmer als heute. Und seitdem fällt die Temperatur eigentlich konstant ab bis heute. Also es wird eigentlich immer kälter, also auf einer großen Skala. Finde ich auch interessant, sich das so im Hinterkopf zu behalten. Es wird ja ganz oft gesagt, dass das Kohlendioxid heute dafür sorgt, dass sich die Atmosphäre so sehr aufheizt. Siehst du da einen Zusammenhang zwischen Kohlendioxid und der atmosphärischen Erwärmung?
Das ist eine interessante Frage. Ich denke, es ist eigentlich die Gretchenfrage an der ganzen Geschichte. Ja? Und zwar, wenn ich mit Leuten spreche, die davon überzeugt sind, dann frage ich manchmal, welche Argumente gibt es denn? Ja? Das Problem ist, und vielleicht kann ich das gerade nochmal schildern, bevor ich zu diesem Punkt komme, ich erlebe hier ein Phänomen, was ich ähnlich sehe wie bei der Evolutionstheorie. Ja? Früher hat man immer gesagt, dass Evolutionstheorie ist eine Theorie. Das ist nicht bewiesen, sondern das ist eine Vorstellung, wie man sich das halt vorstellt, wie es gewesen ist. Und irgendwann auf einmal sagte man, das ist bewiesen, wissenschaftlich bewiesen. Und ich habe aber in der Zwischenzeit bei diesem Wechsel von der Theorie bis zum, wo man sagt, es ist bewiesen, habe ich keine Argumente gehört. Es gab keine Diskussion, wo man öffentlich darüber gesprochen hat, naja, was sind da jetzt die Argumente, die jetzt für die Evolution sprechen? Und genauso sehe ich das hier auch. Man hat am Anfang immer gesagt, ja, es ist eine Theorie, es ist eine Möglichkeit, ein möglicher Klimaerwärmung durch CO2. Und irgendwann, auf einmal, kam dann und sagte man, es ist bewiesen, die Wissenschaft bewiesen. Aber irgendwie entweder ist es an mir vorbeigegangen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe nirgendwo in der Öffentlichkeit eine Diskussion erlebt, wo man diese Beweise für die durch CO2 gemachten Klimaerwärmung und Wandel, wo man da Argumente gebracht hat. Ja. Weder in den Medien noch irgendwo anders. Und das einzige Argument, was ich immer höre, ist, dass man sagt, ja, man sieht ja, dass der CO2-Anstieg und die Klimaerwärmung, dass das parallel läuft. Ja. Und da gibt es tatsächlich Grafiken, ja, da können wir vielleicht auch eine Grafik einblenden hier, wo man das sehen kann, dass dort, wo es wärmer war auf der Erde, auch der CO2-Gehalt höher war. Und dass das genau parallel geht. Wo es wieder runterging, ging auch der CO2-Gehalt runter. Also das ging immer beides parallel rauf und runter. Aber die Frage ist jetzt, und das ist die Gretchenfrage, was ist die Ursache und was ist die Wirkung? Ich weiß noch, als ich damals in der Schule war, habe ich im Physik- oder im Biologieunterricht gelernt, dass wenn die Luft wärmer wird, dass dann als Folge der CO2-Gehalt in der Luft geringfügig steigt. Mhm. Und das war eigentlich, was ich immer gewusst habe, was als wissenschaftlich damals anerkannt, gelehrt wurde und gesagt wurde. Ja? Bis irgendwann jemand, ich denke, das erste Mal, wo ich das anders gehört habe, war Al Gore, als er damals in seinem Wahlkampf da große Reden und große Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte, wo er dann gesagt hat, es geht nur andersrum. Wenn da, wo der CO2-Gehalt steigt, dort wird das Klima wärmer. Ja? Und das ist eine Behauptung, die man nicht bewiesen hat. Ja. Vor allen Dingen, weil man auf einmal alle wissenschaftlichen Erkenntnisse der vorigen Jahre auf einmal auf den Kopf stellt und das Gegenteil behauptet. Und das hat mich schon sehr verwundert. Ja. Ich denke, man kann diesen Zusammenhang feststellen. Ja. Aber das ist jetzt eben der Punkt. Viele Wissenschaftler glauben, dass der CO2-Gehalt in der Luft der Auslöser ist und die Erwärmung ist die Folge davon. Aber es gibt genauso viele Wissenschaftler und auch renommierte Wissenschaftler in der Welt, die glauben es genau andersrum, wie man es früher geglaubt hat, dass wenn die Erde sich erwärmt oder die Luft sich erwärmt, dass dann auch der CO2-Gehalt in der Luft steigt. Aber ich habe bis jetzt in der Öffentlichkeit nirgendwo eine Diskussion darüber gehört, wo man mal zwei Wissenschaftler eingeladen hätte, es gibt immer zwei gute, und gesagt hätte, jetzt lass uns mal diskutieren, welche Argumente gibt es für die eine und für die andere Sicht. Ja. Aber man behauptet einfach, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass es halt so rum ist. Ja. Und das ist, denke ich, in meinen Augen nicht ganz seriös. Ja.
Mir ging es ja ganz ähnlich. Also ich habe das auch, also ich sag mal, ich bin jetzt auch kein Klimaforscher, aber vom normalen Schulwissen her, also die großen CO2-Speicher auf der Welt sind unsere großen Ozeane. Wenn sich die ein bisschen erwärmen, dampft Kohlendioxid aus. Dann messen wir es in der Atmosphäre. Und so war ja in der Vergangenheit eigentlich immer gesagt, naja, wenn sobald sich die Erde erwärmt, müssten wir natürlich auch mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre messen. Und das war auch immer logisch. Aber jetzt wird genau das umgedreht. Und das ist genau, was du sagst. Also mir fehlt auch so das Argument von der Seite, woher soll das Kohlendioxid kommen, das jetzt plötzlich diese Erwärmung verursacht. Und das ist für mich nicht so ganz stichhaltig. Also was früher gesagt worden ist, dass die Ozeane ausdampfen, das ist ja heute immer noch so. Das kann man ja nicht irgendwie wegdiskutieren oder wegreden. Also gehe ich mal davon aus, dass man diese Korrelation sieht, wenn man so sagen kann, diesen Zusammenhang dem Spurengas Kohlendioxid in der Atmosphäre und der Temperatur. Aber dass auch hier ich mir wünschen würde, genau wie du, dass mal eine wissenschaftliche Debatte darüber geführt wird. Also was kommt nun wirklich zuerst? Denn also Al Gore ist ja damals gescheitert, also mit seiner Behauptung, dass es andersrum ist, dass erst das Kohlendioxidgehalt anstieg und dann die Temperatur folgte, haben die Wissenschaftler ja direkt widerlegt. Aber heute sieht man diese Grafik trotzdem immer noch.
Ja, richtig. Interessant ist, dass eben, nachdem er da diesen berühmten Vortrag gehalten hat, wo er dann auch so auf so einem Hubwagen gestiegen ist und dann gezeigt hat, hier gibt es jetzt die Decke, wenn wir da jetzt nichts machen, da war kurz darauf in den Medien, in den öffentlichen Medien übrigens, dann auch gezeigt worden, dass er auf falschen Bedingungen seine Berechnungen da geführt hat und dass das also nicht richtig war. Aber ich würde es so sagen. Ich würde jetzt nicht behaupten, es ist auf gar keinen Fall so, dass auch CO2 eine Klimaerwärmung bringen kann. Ja, und es kann natürlich auch sein, dass sich das gegenseitig auch beeinflusst und verstärkt. Ja, das heißt, es kann sein, dass vielleicht der erste Anstoß eine Erwärmung ist. Dadurch wird mehr CO2 freigesetzt. Und es kann durchaus sein, dass durch diese mehr Freisetzung auch wieder die Klimaerwärmung sich noch mehr verstärkt. Ist durchaus möglich. Ja, die Frage ist nur, man muss darüber diskutieren. Ja, und ich erlebe momentan, dass eine wissenschaftliche Diskussion über diese Hintergründe nicht stattfindet. Ja. Und ich denke, man darf hier weder in die eine noch in die andere Richtung Leute diskriminieren, die einfach das anders sehen oder zu anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen kommen. Und dass man hier nicht deswegen die gleich irgendwo als Verschwörungstheoretiker oder irgendwie als Klimaleugner oder irgendwas hier bezeichnet und tituliert, das sind einfach nur so Totschlagargumente. Aber das Entscheidende ist, dass man in eine Diskussion eintritt. Ne? Und das Zweite ist, dass man nicht nur, das ist die eine Frage, der CO2, Erwärmung, was ist die Ursache, was ist die Wirkung? Aber das Zweite ist auch, falls, also diejenigen, die jetzt sagen, dass das CO2 die Ursache ist für die Erwärmung, dann ist die Frage, warum ist das so? Ja? Und da habe ich auch noch keine Argumente gehört, eine Erklärung, warum, also eine gute wissenschaftliche Erklärung, warum das CO2 die Luft erwärmt. Sicherlich gibt es hier auch Theorien. Aber das einzige Argument, was ich bis jetzt gehört habe, was auch einigermaßen für mich sinnvoll war oder nachvollziehbar, man sagt, man sieht ja die Korrelation. Aber das ist ja, wie gesagt haben, es kann auch andersrum sein. Aber eine wissenschaftliche Begründung, warum CO2 in der Luft die Luft erwärmt, habe ich bis jetzt also nicht sehen können. Ja? Und deswegen denke ich, ist das Problem, wenn jetzt in der Öffentlichkeit behauptet wird, es ist wissenschaftlich bewiesen und es wird, und alle, die anders glauben, werden als Verschwörungstheoretiker abgestempelt, dann ist das Problem, wenn man es behauptet, ohne gute Gründe zu nennen, dann wird das nicht die Menschen überzeugen, dann wird es die Menschen spalten. Dann polarisiert das. Ja? Weil einige sagen, ja, wunderbar, das glaube ich auch und das habe ich immer schon so geglaubt. Und einige sagen, aber ich sehe keine Beweise und ich sehe keine Hintergründe, das glaube ich nicht. Und dann gibt es Spaltung. Ja, und wenn dann auch noch man sich gegenseitig nur noch mit Vorwürfen begegnet, dann wird es immer stärker und immer schlimmer. Und dann sagen die einen, ihr seid schuld daran, wenn die Welt untergeht, und die anderen sagen, na, ihr seid sowieso auf dem Holzweg. Und dann sind nur noch gegenseitige Anschuldigungen. Und deswegen denke ich, man muss zu den Fakten zurückkommen und gucken und wirklich hier mal sich über die Inhalte sich auseinandersetzen. Und das findet nicht statt. Das ist schon.
Genau, so eine Diskussion muss zugelassen werden. Ne? Man kann ja sagen, das ist ja ganz, ganz häufig wird das heute gesagt, dass es, wenn wir fossile Ressourcen verbrennen, also zum Beispiel Öl oder Gas oder ja, was auch immer, also fossile Brennstoffe verbrennen, dass dadurch der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre ansteigt. Und jetzt das Kohlendioxid sozusagen dafür sorgt, dass Sonnenstrahlen nicht zurück in in Orbit sozusagen reflektiert werden, sondern wieder zurück auf die Erde, also an diesen Kohlendioxidmolekülen abprallen, reflektiert werden, wieder zurück auf die Erde und so eine Art Treibhauseffekt sich dadurch herausbildet. Nun, jetzt ist es ja so, dass eigentlich, wenn wir in die Natur hineingucken, hat Gott es ja so gemacht, dass die Natur sich immer gut selbst reguliert. Also wir haben lauter Kreisläufe, für den Kreislauf der Gesteine haben oder den Wasserkreislauf oder aber auch den Kohlendioxidkreislauf. Was mir immer dabei so ein bisschen aufgefallen ist, dass wenn wir tatsächlich mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre pusten würden, das meistens haben wir das ja bei einem Waldbrand, bei einem Krieg, bei einem Vulkanausbruch, da entsteht ja viel Kohlendioxid. Jetzt natürlich auch durch die Industrie, durch die Viehhaltung und durch die Verkehrsmittel, aber relativ wenig. Wenn wir das jetzt in die Atmosphäre hineinpumpen, das bleibt da ja nicht. Mir ist mal aufgefallen, zum Beispiel, dass in Holland, in den Gewächshäusern, in den großen Gewächshäusern, die wir da kennen, dass sie da künstlich eine Atmosphäre schaffen mit dem vierfachen Kohlendioxidgehalt von dem, den wir in der Atmosphäre haben, also ungefähr 1600 Parts per Million. Das machen die, damit die Pflanzen wachsen. Also die Pflanzen wachsen viel schneller, wenn da viel Kohlendioxid ist. Meint also, eine Pflanze, die möchte ihre ganzen Skelette, die Blattstrukturen, die Stängel, die Blüten, selbst die Früchte, das sind ja alles Kohlenstoffstrukturen, dann mit irgendwelchen Anhängen. Diesen Kohlenstoff gewinnen sie ja zum Teil aus der Luft durch Photosynthese. Also sie nehmen ein CO2-Molekül, ziehen sich durch Photosynthese den Kohlenstoff ab und bauen dadurch jetzt neue Blätter aus. Und O2 brauchen sie nicht, Sauerstoff geben sie wieder ab. Das Resultat ist also, ist ein höherer CO2-Gehalt in der Atmosphäre, beschleunigt das Pflanzenwachstum. Die Pflanzen werden größer, so wie wir es auch aus der Vergangenheit kennen. Fragt man die Wissenschaftler und egal welches Lager, hatten wir in der Vergangenheit mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre oder weniger, also in der langen Vergangenheit, würden alle sagen, wir hatten viel mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre und die Pflanzen wurden auch viel größer und sind viel mehr ausgeprägt. Das Gleiche, was wir heute sehen. Steigt der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre an, wachsen spontan die Wälder, aber vor allem auch, und das sind der große CO2-Speicher, die Algenteppiche in den Ozeanen. Die nehmen das auf und regulieren das, bis es wieder absinkt, Kohlendioxid. Dann können die auch nicht weiter wachsen. Dann verschwinden die auch wieder. Und das ist so ein Regularium, das Gott da reingesetzt hat. Und es funktioniert bis heute. Also wir sehen kaum große Anstiege. Wir sehen immer so Schwankungen im Kohlendioxid.
Ja, richtig, genau. Und von daher denke ich, diese Regularien der Natur werden auch in der öffentlichen Diskussion überhaupt nicht irgendwo ja, angesprochen, ne, oder auch dargestellt. Ja.
Es ist ja leider auch, also was du ja auch schon bemängelt hast, recht wenig wissenschaftliche Diskussion darüber. Also vieles ja, ich nenne es einmal Aktivismus, vieles, ich will auch sagen Fanatismus. Die Klimadebatte hat schon religiöse Züge. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie siehst du eigentlich diese Bewegung, zum Beispiel Fridays for Future oder auch diese Last Generation, also letzte Generationsbewegung, wie siehst du die?
Ja, also ich denke, die Menschen und auch die Jugendlichen, vor allen Dingen bei Fridays for Futures, glaube ich, dass die tatsächlich davon überzeugt sind, dass das, was ihnen gesagt wird, dass es richtig ist, dass es wahr ist, und weil sie es für wahr halten und es auch entsprechend mit gewissem Dringlichkeit und mit gewissem Druck gesagt wird, dass sie dann natürlich auch in einer Welt leben wollen, die noch Zukunft hat. Und in dem Sinne muss ich sagen, kann ich sie verstehen von dem, was sie tun. Aber wenn ich dieses Wissen hätte und das glauben würde, was sie glauben, würde ich vielleicht genauso handeln. Die Sache ist natürlich nur die, wenn man das aber jetzt von dem Hintergrund an sieht, dass man nicht überzeugt ist, dass die Klimaerwärmung, die wir haben, durch den CO2-Gehalt kommt, dann ist natürlich diese ganzen Bewegungen sind, denke ich, nicht sehr zielführend. Und ich würde es so sagen, ein Problem, was ich daran sehe, ist, dass sie eben alle, die anders denken als sie, als schuldig am Weltuntergang ansehen. Denn Last Generation heißt ja, dass sie sagen, wenn wir jetzt nichts tun, sind wir die letzte Generation, die hier noch leben, und dann wird die Welt untergehen. Wenn man das halt, und dann gibt es natürlich Vorhaltungen und Anklagen gegen die anderen, und das ist problematisch. Ja? Deswegen denke ich, in dieser Situation sollte man durchaus dem anderen zugestehen, dass er das anders sieht, dass er andere Meinung hat, aber man muss auch dem anderen dann auch seine Meinung in Würde auch eingestehen, dass auch der andere andere Meinung haben darf. Ja? Genauso wie ich ihnen eingestehe, dass sie das so glauben dürfen, müssen sie auch den anderen eingestehen, dass sie auch zu anderen Schlussfolgerungen kommen können, ohne dass man sie diskriminieren müsste.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also ich sehe das mit großer Sorge, dass Menschen sich gegenseitig das Leben schwer machen, dass Verkehrswege blockiert werden, dass Kunstwerke zerstört werden. Ich glaube, jeder Mensch, das ist ja in unserem Land so, man hat das Recht zu demonstrieren. Das muss man friedlich machen. Aber man kann seine Meinung sagen. Und ich finde es gut, wenn sich Menschen damit beschäftigen und sich sagen, was passiert auf unserem Planeten, wie sieht der Umweltschutz aus oder auch der Naturschutz, und dass sie sich für solche Dinge einsetzen. Nur ich glaube, das darf nicht dazu führen, dass wir zu kriminellen Handlungen greifen, um den anderen von unserer Meinung zu überzeugen. Und ich habe mich so ein bisschen, ich will dir mal was zeigen, ich habe mich so ein bisschen mal schlau gemacht. Es gibt doch ganz oft diese Demonstrationen. Und dann heißt erst waren es 2-Grad-Ziel und dann heißt es, ein 1,5-Grad-Ziel muss erreicht werden. Und ich habe mich mal gefragt, wo kommt dieses 1,5-Grad-Ziel eigentlich her? Also, wer hat sich das ausgedacht? Und ich habe dann mal geschaut, und das kann man einfach mal, ich weiß nicht, können wir die Grafik mal einblenden? Können wir bestimmt irgendwo mal einblenden. Man kann bei Wikipedia einfach mal das 1,5-Grad-Ziel eintippen. Und steht, ich zitiere mal ganz kurz ein bisschen daraus. Da heißt es hier, 1,5-Grad-Ziel nennt man das Ziel, den menschengemachten globalen Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Gerechnet vom Beginn der Industrialisierung bis zum Jahr 2100. Als vorindustriell wird der Mittelwert der Jahre 1850 bis 1900 verwendet. Fast alle Staaten der Erde haben auf der 21. UN-Klimakonferenz in 2015 mit dem Übereinkommen von Paris einen Vertrag unterzeichnet, nachdem sie die Anstrengung zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels unternehmen wollen. Gemäß einem Sonderbericht des Weltklimarats IPCC hat das 1,5-Grad-Ziel gegenüber dem 2-Grad-Ziel deutliche Vorteile. Und dann gehe ich mal runter. Also die Länder haben das unterzeichnet. Wie sinnvoll ist denn das und wie hoch ist die Chance, das zu erreichen? Ich lese weiter unten in diesem Artikel. In einer Studie von 2017 wurden die Chancen für das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels als niedrig eingestuft. Damals nahm man an, dass selbst ohne weitere Treibhausgasemissionen die globale Durchschnittstemperatur noch auf mindestens 1,1 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit steigen wird. Und mit einer Wahrscheinlichkeit von 13% sogar auf 1,5 Grad oder darüber hinaus. Eine zweite Studie aus dem gleichen Jahr hält selbst eine Begrenzung der Erderwärmung auf 2 Grad bis 2100 für unwahrscheinlich, geschweige denn auf 1,5 Grad. Nach damaligen Modellen, die sie unter anderem auf Voraussagen über das und so weiter. Also, da wurden sozusagen Ziele genannt, erst 2 Grad, später 1,5 Grad. Aber es kam so quasi im Umkehrschluss gleich raus, na, die können eh nicht erreicht werden. Also wir setzen die da einfach mal hin. Und selbst wenn wir jetzt alle Emissionen stoppen würden, also alle Treibhausemissionen, unter anderem eben auch den Kohlendioxidausstoß, selbst dann würden wir diese Ziele eigentlich nicht erreichen. Oder höchst unwahrscheinlich, dass wir da hinkommen. Jetzt ist es schon beeindruckend, also dass das so gesagt wird. Diese 1,5 Grad sind ja so ein bisschen vom Himmel gefallen. Und heute wird dafür viel demonstriert, dass wir diese 1,5 Grad erreichen. Also nicht weiter erwärmen als das. Und ich finde das schon massiv, wenn man so dafür demonstriert und sich so dafür einsetzt, aber eigentlich dieser Wert nur dann erreichbar wäre vielleicht, wenn die ganze Welt aufhört, fossile Brennstoffe zu nutzen, also Industrie runterfährt, aber auch die Landwirtschaft aufgibt, den Verkehr stehen lässt. Und das ist halt die Frage, ist das wirklich sinnvoll und ist das machbar? Wenn ich dich mal frage, wie schätzt du die deutschen und die weltweiten politischen Maßnahmen denn dazu ein? Also würdest du sagen, das, was weltweit politisch gemacht wird, um die Klimaziele zu erreichen oder auch in Deutschland, ist das sinnvoll oder nicht sinnvoll? Hältst du das für gut, für weise oder eher nicht?
Ja, möchte ich nochmal anknüpfen an dem, was wir am Anfang gesagt hatten, dass es die zwei verschiedenen wissenschaftlichen Meinungen gibt. Ich persönlich vertraue eher den Wissenschaftlern, die sagen, dass der CO2-Anstieg eine Folge der Erderwärmung ist. Und wenn man jetzt natürlich Maßnahmen einleitet, um den CO2-Gehalt zu reduzieren, dann ist das in meinen Augen, wird das nicht zur Reduzierung der Klimaerwärmung führen. Und wenn die Klimaerwärmung aus anderen Gründen weitergeht, und das ist ein Problem, was hier entsteht, dann können Sie immer sagen, und zwar, das ist also ein in sich selbst erfüllende Prophezeiung. Sie können immer sagen, wir haben zu wenig getan, deswegen geht die Klimaerwärmung weiter. Also müssen wir noch mehr CO2 reduzieren. Und dann können Sie im Endeffekt das so weit reduzieren, bis Sie sagen, es muss auf null runtergefahren werden. Und dann wird damit im Endeffekt die Industrie und auch die Haushalte, die Menschen werden so massiv eingeschränkt, dass es dadurch eine Verarmung der Menschen geben wird. Dass der Wohlstand, den wir hatten, massiv reduziert wird. Und dann werden natürlich immer die es am ehesten trifft, das sind die jetzt schon arm sind. Und dann wird es, denke ich, mit der Hunger und auch Hungerkatastrophen und auch Menschen, die an Hunger sterben, weit, weit zunehmen wieder. Und das wird große Probleme geben. Ja? Und von daher denke ich, natürlich die Frage ist, warum machen Sie das? Und hier muss man wirklich sagen, ich weiß nicht die Motivation der Politiker. Es gibt sicherlich einige Politiker, die wissen, dass es nicht unbedingt haltbar ist. Aber ich denke, viele Politiker glauben, dass das so ist. Und dann machen sie diese Einschränkungen und diese CO2-Gesetze, weil sie tatsächlich glauben, dass man dadurch die Erderwärmung stoppen kann. Und deswegen ist es schwierig, über die Motivationen nachzudenken. Es gibt sicherlich beides. Aber ich persönlich halte von diesen politischen Maßnahmen nicht sehr viel. Was man sicherlich sagen kann ist, und da stimme ich zu, dass durch die vielen Abgase, durch die Industrialisierung haben wir sicherlich sehr viele Abgase in die Luft gepustet. Und das ist ja nicht nur CO2. CO2 ist ja eigentlich ein ungiftiges Gas vom Prinzip her. Sondern wir haben ja sehr viele giftige Gase in die Umwelt gepustet und tun es immer noch. Und diese giftigen Gase, die haben sicherlich eine Umweltzerstörung in Gang gesetzt, die man sehen kann. Und da denke ich, sollte man viel mehr den Fokus drauf legen, ja. Weil je mehr wir in die Natur eingreifen, in den Kreislauf der Natur eingreifen und je mehr wir umweltzerstörerisch wirken, desto schwieriger wird auch das Gleichgewicht der Natur sich noch zu halten. Und ich denke, da haben wir sicherlich auch einen Auftrag von Gott, auch auf die Natur und auf die Schöpfung zu achten.
Danke. Das ist, glaube ich, etwas, was auch vielen Menschen hier in Deutschland Sorgen macht. Dass sozusagen als Folge der Klimagesetze die Industrie, der Wohlstand kaputt geht, selbst die Landwirtschaft muss runtergefahren werden etc. Ist ja so, dass tatsächlich, also wenn wir uns den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre angucken, dann kommen wir auf ungefähr 0,04% der Atmosphäre sind Kohlendioxid. Von diesen 0,04% sagt man, dass 3% etwa menschengemacht sind. Das wäre dann 0,0012%. Und von diesen 0,0012% sagt man, dass etwa 2% davon auf Deutschland entfallen. Das wären dann 0,00024%. Und dann heißt es aber in der deutschen Politik, wir sollen Vorreiter sein in Sachen Klimaschutz. Also wir sollen unsere Industrie runterfahren, unsere Landwirtschaft runterfahren, unseren Straßenverkehr runterfahren. Und viele Deutsche verstehen das halt einfach nicht, weil sie sagen, 0,00024%, was machen die denn aus? Was wir hier runterfahren, wird doch in anderen Ländern sowieso wieder aufgebaut. Und plötzlich haben wir eine politische Diskussion und eine Spaltung im Volk. Einige sagen, wir müssen, denn wir müssen ja irgendwie, irgendeiner muss ja anfangen. Und die anderen sagen, aber wenn wir anfangen, machen wir uns nur kaputt und es bringt nichts. Und so haben wir plötzlich ein geteiltes Volk, also Menschen, die wirklich, also die in Sorge sind um ihre Zukunft. Auf der einen Seite um ihren Wohlstand, um ihr Überleben. Und die anderen sind in Sorge um das Überleben des Planeten. Und beide sind irgendwie, also haben, ich sag mal, eine ehrliche Motivation. Und da muss man, glaube ich, beide Seiten verstehen und sagen, bitte, bitte sucht nach Wahrheit. Also erlaubt die politische Diskussion, setzt euch zusammen und guckt mal nach, was wirklich dran ist. Und das möchte ich mit dir ein bisschen machen jetzt. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich möchte ganz gerne mit dir so ein bisschen nach Wahrheit suchen. Was ist eigentlich der wahre Grund dieser ganzen Naturkatastrophen und der Klimaphänomene und oder ich muss Wetterphänomene, die wir so sehen? Gibt die Bibel uns irgendwelche Hinweise darauf? Du hattest am Anfang ja schon gesagt, dass am Ende solche Naturereignisse stattfinden werden. Wissen wir irgendwas aus
Also,
der biblischen?
ich denke, wenn man die Bibel fragt und auch den Geist der Weissagung, dann findet man eigentlich drei Gründe für Veränderungen in der Natur. Ja, einmal ist Gott, zweitens der Mensch und drittens Satan. Ja, und es gibt tatsächlich, in der Bibel gibt es also Aussagen, wo alles drei sichtbar ist. Ja. Zum Beispiel, hier habe ich einen Text im 2. Chronik 6, Vers 26. 2. Chronik 6, Vers 26. Und dort heißt es, und zwar, das ist der Salomo, der hier bei der Tempeleinweihung ein Gebet spricht. Und da sagt er, wenn der Himmel verschlossen ist, dass es nicht regnet, also ein Wetterphänomen, ein Naturereignis, was nicht normal ist, weil sie, und dann sagt er, wenn der Himmel verschlossen ist, dass es nicht regnet, weil sie an dir gesündigt haben, und sie beten dann in dieser Stätte, bekennen deinen Namen und bekehren sie von ihren Sünden, weil du sie bedrängt hast, so wollest du hören im Himmel und vergeben die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel, dass du sie den guten Weg lehrst, auf dem sie wandeln sollen, und regnen lassen auf dein Land, das du deinem Volk zum Erbe gegeben hast. Also hier sieht man, dass Menschen durch ihre Sünde dazu geführt haben, dass es nicht regnet. Ja? Und auch, dass es natürlich von Gott dann gekommen ist. Ja? Genauso haben wir auch die Situation beim Elia, als Elia zum Ahab geschickt worden ist. Der ist von Israel abgefallen, und sie haben neben dem wahren Gott Yahweh auch den Baal als Gott verehrt, eingeführt durch Ahab und Isabel. Und dort finden wir in 1. Könige 17, Vers 1 die Aussage, da heißt es, und da sprach Elia der Tischbiter aus Tischbe in Gilead zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es dir. Und dann, als er nach 3,5 Jahren sich dem König wieder stellt, und es hatte tatsächlich 3,5 Jahre nicht geregnet, und natürlich, wenn es 3,5 Jahre nicht regnet, das ist ja die größte Katastrophe, dann weder Tau noch Regen, dann hat Ahab zu ihm gesagt, bist du da, der Israel ist umgestürzt? Und dann sagt Elia, nicht ich, sondern du und deines Vaters Haus. Warum? Weil ihr von Gottes Wegen abgewichen seid. Das heißt also, hier sehen wir, dass die Katastrophen, die Naturkatastrophen und Veränderungen durchaus von Gott und auch durch Menschen gemacht, durch menschliches Fehlverhalten herbeigeführt werden. Ja. Und ein interessantes Zitat habe ich noch, wo gesagt wird, dass auch Satan daran schuld ist. Hier aus dem Buch Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3, Seite 10. Dort heißt es, der Bewahrende, und zwar spricht hier über die, Ellen White spricht hier über die Endzeit, über die letzte Zeit. Der bewahrende Geist Gottes zieht sich schon jetzt mehr und mehr von der Welt zurück. Orkane, Stürme, Unwetter, Feuer und Flugkatastrophen, große Unglücksfälle auf den Meeren und auf dem Lande folgen schnell aufeinander. Also das sind also Naturkatastrophen, von denen sie hier spricht. Und dann sagt sie, die Wissenschaft versucht, all dies zu erklären. Und genau das sehen wir ja gerade, dass die Wissenschaft meint, die Ursache dessen wären jetzt der CO2-Gehalt oder was auch immer, was da steigt. Ja. Aber was sagt sie? Sie sagt, die Wissenschaft versucht, all dies zu erklären, doch die Zeichen um uns, die immer mehr zunehmen und die baldige Wiederkunft des Sohnes Gottes ankündigen, werden allem anderen nur nicht der wirklichen Ursache zugeschrieben. Was ist die wirkliche Ursache? Menschen können die Engel nicht erkennen, die die vier Winde halten, damit sie nicht losbrechen, ehe die Knechte Gottes versiegelt sind. Wenn Gott aber seine Engel gebietet, die Winde loszulassen, dann wird es ein Kriegsgetümmel geben, das keine Feder beschreiben kann. Das heißt also, dass sie hier sagt, dass Gott noch manches zurückhält, was Menschen oder auch Satan versucht, hier in Unordnung zu bringen. Und dass am Ende, wenn die Winde losgelassen werden, wenn Gottes Geist sich zurückzieht, dass dann viel mehr Katastrophen über diese Welt hereinbrechen werden. Ich kann auch noch ein anderes, vielleicht noch ein Zitat bringen, und zwar, wo man sehen kann, dass auch Satan das verursacht, für die Gemeinde geschrieben, Band 2, Seite 50, die Meldungen über Katastrophen und furchtbare Geschehnisse häufen sich. Vieles davon geschieht, weil Menschen sich nicht mehr von Gott leiten lassen und ihre Macht und ihren Einfluss missbrauchen. Satan macht sie sich dienstbar und versucht mit ihrer Hilfe die ganze Welt in den Untergang zu treiben. Ob es sich um verheerende Wirbelstürme oder Unwetter, um das Zerstören der Umwelt und das Vergiften der Atmosphäre handelt, überall treibt Satan sein Unwesen. Also von daher denke ich, ist es nicht immer Gott, der es aktiv macht. Manchmal zieht Gott sich zurück und lässt Satan mehr Raum. Und dann ist Satan derjenige, der jetzt hier diese Naturkatastrophen über die Menschen bringt.
Finde ich einen sehr interessanten Zusammenhang. Also, Ellen White hier spricht von der wahren Ursache dieser Katastrophen, die wir am Ende der Zeit erleben. Nun, jetzt ist es ja so, dass tatsächlich, also wir wissen es bei der Zeit, also Jesus sagte ja, es wird am Ende sein zu seiner Wiederkunft wie zur Zeit Noahs. Die Menschen werden dann lieblos sein und Paulus sagt ungehorsam und also sie werden viele böse Dinge machen. Und da ist mir auch mal aufgefallen, damals ist ja das Gericht gekommen, Gottes Gericht, als die Sintflut kam. Und am Ende der Zeit, da wird es ähnlich sein. Die Zeit wird sein wie zur Zeit Noahs. Die Menschen werden wieder sehr böse sein. Und die Ursachen für die Zerstörung in der Natur, in der Umwelt, die werden nicht den wahren Ursachen zugeschrieben, sondern alle möglichen Theorien, wie du es gerade zitiert hast, werden aufgezählt. Aber Gott macht das auch bestimmte Dinge ganz bewusst. Ich habe da ein Zitat gefunden, das möchte ich mal vorlesen, in Propheten und Könige, Seite 196. Da heißt es, wie oft hören wir von Erdbeben und Wirbelstürmen, von Verheerung durch Feuer und Hochwasser, mit großen Verlusten an Menschenleben und Sachwerten. Anscheinend sind diese Unglücksfälle nichts als unberechenbare Ausbrüche aufrührerischer, ungezügelter Naturgewalten, die sich der menschlichen Herrschaft entziehen. In Wirklichkeit aber können wir an ihnen Gottes Absicht erkennen. Sie gehören zu den Mitteln, denen Gott sich bedient, um die Menschen auf die drohende Gefahr aufmerksam zu machen. Nun, Gott kündigt seine Wiederkunft an. Er sagt, ich bin bald da. Seid aufmerksam, achtet auf die Zeichen der Zeit, schaut euch die Natur an, was da passiert. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass der Teufel genau davon ablenken will, dass er alle möglichen Theorien erfindet, damit die Menschen in dem, was in der Natur gerade passiert, nicht die baldige Wiederkunft des Herrn sehen, sondern sagen, es hat bestimmt andere Ursachen. Wahrscheinlich, ob es nun am Kohlendioxid liegt oder an anderen Dingen. Ich meine, du hattest vorgelesen, dass der Teufel versucht, mit Menschen zusammen die Atmosphäre zu vergiften und solche Dinge. Ich weiß nicht, wie die das machen. Es gibt viele Theorien, wie der Teufel versucht, die Atmosphäre zu vergiften. Aber durch das prophetische Wort wissen wir, es ist so. Wie ist vielleicht gar nicht für uns, ist es nicht unser Thema, wie das geht. Aber wir wissen, er macht es, er versucht es. Und dabei will Gott eigentlich die Menschen warnen und zeigen, bereitet euch vor, ich komme bald wieder.
Ja, richtig. Das heißt, wir sehen, dass es hier Gottes Warnungen sind, ja, um die Menschen aufzurütteln von ihrem falschen Weg. Und auch, aber auch Satan diese Unglücke bringt. Ne? Interessant ist übrigens auch, dass ja auch in der Offenbarung das geschildert wird, dass so etwas geschehen wird in der letzten Zeit. Erstens bei den Posaunen, die ich glaube noch zukünftig sind, da werden bei den ersten vier Posaunen auch Unglücke in der Natur beschrieben. Ja? Und auch in den Plagen, in Offenbarung 16, ja, werden Unglücke beschrieben und Katastrophen, die über die Natur kommen, dass die Menschen Geschwür bekommen, ja, dass das Wasser wie Blut wird, dass das Meerwasser wie Blut wird, dass das Trinkwasser wie Blut wird und dass die Sonne hier auch eine Hitze, dass also ich werde eine Klimaerwärmung vorausgesagt, ja, dass in der vierten Plage die Sonne so heiß wird, dass die Menschen Gottes Namen lästern wegen dieser Plage, wegen der großen Hitze. Und natürlich, was wir jetzt erleben, sind nicht die Posaunen, sind nicht die Plagen. Aber das Prinzip, was wir hier nur sehen können, ist, dass wir sehen können, dass auch vorausgesagt werden, dass in dieser letzten Zeit die Katastrophen zunehmen. Und das ist sicherlich nicht, die Sonne wird sicherlich nicht so viel heißer werden durch einen CO2-Anstieg, sondern das werden am Ende die Plagen sein, die Gott über diese Welt schickt. Und von daher muss man halt das auch in verschiedenen, ja, auch vom Geistlichen sehen, dass man die richtigen Ursachen für die Dinge, die so in der Welt geschehen, auch erkennt und uns hier auch berücksichtigt. Ja.
Ich finde es interessant, dass du das gerade hier die Plagen erwähnst aus Offenbarung 16. Denn Christus hat ja doch mal gesagt, ich suche das gerade hier in Matthäus 24, ich glaube ab Vers 6, wo er davon spricht, Vers 7 hier, es werden Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Da heißt es in Vers 8, dies ist alles der Anfang der Wehen, Vers 9, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Christus sagt, es werden Katastrophen kommen, also Erdbeben, Seuchen, Hungersnöte und sowas, und man wird euch dann hassen. Und jetzt habe ich in dem Buch Vom Schatten zum Licht auf Seite 561, da heißt es, jene, die Gottes Gesetz anerkennen, werden beschuldigt, Strafgericht über die Welt gebracht zu haben. Man betrachtet sie als die Auslöser schrecklicher Naturkatastrophen, von Streit und Blutvergießen unter den Menschen, die die Welt mit Leid erfüllen. Sehr beeindruckend, oder? Weil die Menschen schauen aufs Volk Gottes und sagen, ihr seid es, ihr seid die Ursache.
Richtig. Genau. Und zwar genauso wie damals der Ahab zum Elia sagte, du bist schuld, dass es 3,5 Jahre nicht geregnet hat. Ja? Das heißt, nur weil er dieses Gericht Gottes über das Volk Israel verkündigt hat. Ne? Und so sagt Ellen White, wird er mal am Ende die Gläubigen die Schuld zuschieben, er braucht einen Sündenbock, warum das so passiert ist. Ja? Und dann wird man diese ganzen Katastrophen sagen, dass das die eben Gott folgen, das verursacht haben. Aber die wahren Ursachen wird man dann nicht erkennen. Ne? Aber es ist genau andersrum, dass ihre Sünde dazu beigetragen hat, dass diese Katastrophen Gottes Geist sich zurückgezogen hat und die Katastrophen dadurch zugenommen haben.
Würdest du sagen, gibt es denn einen Weg der Rettung? Also könnten diese Katastrophen denn zurückgehalten werden? Gäbe es dann irgendwie eine Möglichkeit, wirklich den Planeten wieder aufzubauen, herzustellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, wenn die Menschen sich zu Gott kehren würden, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn die Menschen sich zu Gott kehren würden, und nach Gottes Gesetzen leben würden, sowohl nach seinen Moralgesetzen als auch nach seinen Naturgesetzen. Dann glaube ich, dass Gottes Geist seine positive, liebevolle, lebenserhaltenden Wirkung in dieser Welt verstärken kann. Ja, und wenn Gottes Geist hier wirkt, dann wird er auch die Katastrophen zurückhalten, natürlich. Und deshalb denke ich, kann man schon sagen, dass ein Abwenden von Gott dazu führt, dass Katastrophen, Naturkatastrophen zunehmen und eine Hinwendung zu Gott das abnimmt. Eine Hinwendung zu Gott, dass die Katastrophen abnehmen, genau. Und von daher glaube ich, dass das sicherlich eine Lösung wäre, weil wir wissen aus der Prophetie, dass das nicht geschehen wird. Wir wissen, dass die Mehrheit der Menschen in ihrer Verstockung gegen Gott ja, verhärtet werden und bleiben und die wahren Ursachen nicht erkennen, weil Satan ihnen auf den Teil einredet. Aber deswegen, für uns, denke ich, heißt das, dass wir uns nicht erschrecken müssen darüber. Wir wissen, es wird kommen. Wir wissen, es wird auch noch heftiger kommen, denn in Lukas 21, und da denke ich, da haben wir ganz, das habe ich am Anfang schon mal ganz kurz angerissen, da sagt Jesus seine Endzeitrede, Vers 35, 25 bis 27. Und wenn Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern bange sein, sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen auf, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das heißt, hier sehen wir, dass die Natur aus dem Gleichgewicht kommt und die Menschen sogar vor Angst sterben. Und das soll uns nicht erschrecken. Jesus sagt, wenn ihr das seht, Vers 28, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sie eure Lösung naht. Wir müssen keine Angst davor haben, sondern wir wissen, Jesus kommt und er wird uns erlösen und erretten. Und er wird, ja, er wird den Sieg am Ende haben.
Lass mich noch eine Frage stellen. Ja, wir sind eigentlich am Ende unserer Zeit. Ich würde gerne eins noch loswerden. Wie würdest du sagen, sollten wir als Christen uns für Klimaaktivismus einsetzen oder haben wir eine andere Mission?
Ich denke, wir sollten uns für den Umweltschutz einsetzen, auf jeden Fall. Wir haben den Auftrag in 1. Mose 1, Vers 26 bekommen, die Schöpfung zu bewahren. Und der gilt heute immer noch, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir die Umweltzerstörung minimieren und ja, uns, dass wir uns für Umweltschutz einsetzen. Aber ich denke, für diese Klimaerwärmung, für diesen Klimaschutz, das sollte man nicht unterstützen. Weil ich denke, dass sie nicht auf dem richtigen Weg sind. Aber auf der anderen Seite sollen wir auch nicht uns gegen den Staat stellen. Wir sollen jetzt keine Revolution starten, sondern da sagt Paulus uns auch, dass in Römer 13, dass wir auch dem Staat untertan sein sollen und uns nicht gegen den Staat stellen, auch wenn manche Dinge, auch wenn jetzt Gesetze erlassen werden, dass wir trotzdem diesen Gesetzen gehorchen, auch wenn wir sie als nicht gut ansehen. Der Staat hat nun mal das Monopol von Gott, auch Gesetze zu machen, die er denkt, die für ihn gut sind. Und deswegen sagt es auch in Jeremia, dass wir der Stadt Bestes suchen sollen, um ja, dass wir auch als nicht als Revoluzer, sondern auch als demütige, liebevolle Bürger wahrgenommen werden.
Sehr schön. Vielen Dank, Olaf. War mir eine Freude und ich glaube, es war wertvoll, mit dir zu sprechen. Und ich glaube auch, in den Wirren der Zeit, die wir sehen, da können wir, glaube ich, als Christen auch wirklich also die Fahne mal hochhalten und zeigen, was ist eigentlich der wahre Grund für das, was wir gerade sehen. Bereitet euch vor, Christus kommt bald wieder. Dann vielen Dank dir und natürlich danke auch an all unsere Zuschauer, die wir dabei waren. Hat mich gefreut, dass wir gemeinsam über dieses Thema sprechen konnten, über die Klimakrise, über den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre, wie man damit umgeht, wie man das einschätzt. Da gibt es bestimmt noch tausend Meinungen und tausend Sachen, die wir hier nicht erwähnt haben. Aber ich glaube, was Olaf uns gesagt hat, studiert, prüft, überprüft alles, das Gute behaltet. Ich glaube, da müssen wir diese Debatten wieder zulassen und uns nicht gegenseitig immer nur auf den Kopf hauen, sondern wissenschaftlich diskutieren, was ist denn wahr und was nicht. Wo finden wir Wahrheit? Gottes Segen euch und bis zum nächsten Mal.
Ja, von mir auch Gottes Segen.